Ich lese den Predigttext Matthäus 7, die Verse 13 bis 29. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt hier sein können vor dir, dass wir still werden dürfen vor dir, dass wir hier in diesem Haus sind und all diese Menschen hier gekommen sind. Wir wollen dich loben, dich preisen und dich ehren. Wir freuen uns auf die kommende Adventszeit. Wir freuen uns auf das Wort, das du, Andreas Schäfer, sagen wirst und ihm in den Mund legen wirst. Wir bitten dich um Vollmacht für unseren Pastor. Wir bitten dich auch für offene Ohren und Herzen, damit das wahr wird, was in dem Vers 24 steht, dass wir kluge Menschen sind, die unser Haus auf Fels bauen. Wir wollen einstehen für Kranke, für Schwache in unserer Mitte, für Verzweifelte, für Menschen in Israel und alles, was in Israel geschieht. Bitten dich um Bewahrung, Schutz für die Menschen dort, die Gemeinden dort, für unsere Gemeinde hier. Lob, Preis und Ehre sei dir dafür. Amen.
Ich war auf einer Beerdigung und habe mir natürlich die Ansprache angehört, eine ganze Reihe von Nachrufen, die gehalten wurden. Es war gut, es war wertvoll, war wichtig. Und da trat mit in der Reihe der langen Personenkette, die sich da äußerten, eine Person auf. Und alle im Raum, die auch nur ein ganz klein wenig geistiges Gespür hatten, haben gemerkt bei den ersten Sätzen, die von diesem Mann kamen, jetzt sind wir in einer anderen geistlichen Liga angekommen. Das war faszinierend. Ohne großes Drama, 6, 7 klare Sätze, Abtritt der Person, Feierabend, Ende aus. ganz andere Gewichtsklasse. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie so eine Holzhackerabteilung sehen, die auf irgendeinem Bolzplatz rumschießt und nachher dann mal in die Bundesliga kommen. Dann merken Sie, da weht nochmal eine andere Luft. So war es bei der Bergpredigt. Mal ganz andere Dimension, keine Sorge, aber um ein Gefühl dafür zu kriegen, was die Leute bewegt haben muss. Als der Bergprediger fertig war, die haben ja bei weitem nicht alles verstanden. Nein, auf gar keinen Fall. Und viele haben es auch wieder vergessen. Ja. Aber es hat einen Eindruck bei ihnen hinterlassen, im Wissen, hier haben wir es mit einer total anderen Dimension zu tun, als was wir bisher eben so gehört haben. Was wir bisher gehört haben, das waren Wörter. Jetzt haben wir Worte gehört. Ist ganz was anderes. Was wir bisher gehört haben, das waren menschliche Versuche. Was wir jetzt gehört haben, das kommt von Gott. Und sie entsetzten sich. Heißt nicht, die kamen alle zum Glauben. Aber sie haben etwas gespürt von der Dimension des lebendigen Gottes, der ihr Leben berührt, der ihr Leben erreicht hat. Dabei hat er gar nichts Berühmtes getan. Er hat sie nur einfach da auf diesen Berg gestellt am See Genezareth und ihnen das Wort Gottes verkündet. Mehr war ja gar nicht. Der Eventcharakter war überschaubar. Der Wortcharakter war massiv. Aber es kam aus einer ganz anderen Dimension. Und so steht er noch einmal vor uns heute Vormittag, der Bergprediger. Mit diesen Schlussversen aus der großen Bergpredigt. Und mit dieser Jesus-Lehre, die er uns geben will, möchte er noch einmal aufs Ganze gehen. Möchte er noch einmal uns sagen, es geht um alles. Es geht nicht um vordergründiges, nebensächliches, interessantes, zweitrangiges, auch irgendwie zu thematisierendes. Es geht um alles. Es geht darum, dass ihr in den Himmel kommt, sagt der Bergprediger. Es geht darum, dass ihr in den Himmel kommt. Und ich bin der, sagt der Bergprediger, der dafür die einzige Möglichkeit hat, dass ihr in den Himmel kommt. Es geht in den Himmel. Ja, wir wissen es. Die Bergpredigt hat ganz verschiedene Zieladressen. Natürlich ist die eine Adresse der Mensch, der noch keine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott hat. Natürlich ist die Adresse das Volk Israel der damaligen Zeit. Aber das sind doch nicht die einzigen Adressen der Bergpredigt. Das haben wir doch miteinander verspürt in den letzten Wochen, wenn wir einen Text nach dem anderen versucht haben, auf uns wirken zu lassen, sondern die entscheidende Zielgruppe der Bergpredigt, das sind wir, Jesus-Leute, Menschen, die seit Jahrzehnten unterwegs sind mit ihm. Für uns stand er da oben auf dem Berg. Für uns hat er das gesagt. Und für uns sagt er auch diese letzten Sätze. Natürlich können wir auch mit der Bergpredigt in die Evangelisation reinstürmen. Wenn es um die enge Pforte und die breite Pforte geht, selbstverständlich, aber eben nicht nur. So sind Texte für die Gemeinde, Texte für Sie und für mich. Seine Person, seine Lehre, sein Ruf, sein Anspruch, seine Autorität stehen drüber. Wenn er uns anspricht an diesem Morgen, er will mich im Himmel. Er will mich im Himmel. Und er sagt mir glasklar, wie es nicht geht. Und er sagt mir genauso glasklar, wie es nur geht. Er will mich im Himmel. Er sagt mir, wie es nicht geht. Und er sagt mir, wie es nur geht. Es geht um den Himmel, tatsächlich. Drei große Themenkreise haben wir vor uns. Der eine Themenkreis ist das Bild eben hier von der engen und der schmalen Pforte und der weiten Pforte auf der anderen Seite. Und wir entdecken plötzlich, da geht es nicht um Nebensächliches. Worum geht es? Es geht darum, dass ich auf dem breiten Weg in der Verdammnis lande und auf dem schmalen Weg im Leben. Es geht um den Himmel. Dann kommt der zweite Kreis in diesem Text. Im zweiten Kreis geht es um den Baum mit seinen guten, seinen schlechten Früchten. Es geht um diese falschen Propheten, diese Personen, die Wölfe sind, aber in Schafsherden unterwegs sind. Es geht um die, die einmal vor dem lebendigen Gott, vor Jesus stehen werden, die ihn Herr, Herr nennen. Und worum geht es bei ihnen? Dass sie in das Himmelreich kommen, Vers 21. Das wollen die gerne. Die wollen ins Himmelreich und erleben, die Tür ist zu für sie. Und es geht einen dritten Kreis um das Haus, das auf Sand gebaut ist, um das Haus, das auf Fels gebaut ist. Um was zu überleben? Was muss überlebt werden? Der Sommer? Nein. Den Platzregen des vernichtenden Gerichtes, das muss überlebt werden. Wie kann der Platzregen des vernichtenden Gerichtes überlebt werden? Wie kann das Gebäude dann noch stehen? Nur wenn es auf den Fels des Wortes Gottes gegründet ist. Dreimal geht es um den Himmel. Horizont des Platzregen des Gerichtes. Wie komme ich in das Himmelreich? Gute Früchte, schlechte Früchte, falsche Propheten. Und breiter Weg, schmaler Weg, Verdammnis und Leben. Es geht um den Himmel. Mensch, es geht um den Himmel. Und wir sagen vielleicht, das ist ja nett, aber das ist gar nicht mein Thema. Ich möchte heute Morgen gerne Praxisanwendungen für die nächsten paar Tage. Ich habe so viel Nöte, Schwierigkeiten, Sorgen. Ja, richtig, und da ist Jesus auch für da. Ja, richtig, nur bitte, 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 lasst uns nicht in die Falle tappen, es so zu machen wie alle Welt. Und zu versuchen, das Wort Gottes zu reduzieren auf die alltäglichen Häppchen. Dem Aktualitätswahn hinterherzurennen und zu meinen, jedes Wort Gottes müsste immer zu jeder Eurokrise und zu jeder Tagesnachricht immer irgendgleich sofort was sagen. Dann sind wir nämlich mit unserer Verkündigung, dann sind wir mit unserem Glauben nämlich so weittragend und so nachhaltig, wie die Nachricht von heute Morgen ist. Sie verhaucht, sie hat keine Kraft, es liegt nichts mehr in ihr. Sie sind wie Blätter, der Wind nimmt sie weg. Gott gibt uns mehr als ein paar Überlebenstipps für nächste Woche. Gott gibt uns mehr als ein paar Ratschläge. Gott gibt uns mehr als nur Tagesanweis, das auch. Aber er gibt uns viel, viel, viel mehr. Er reißt uns unsere kleine Welt auf und stellt uns an diesem Ewigkeitssonntag, mit diesem ungewöhnlichen Totensonntagstext, aber wunderbaren Totensonntagstext, in den weiten Horizont hinein, dass er uns den Himmel geben will. Und dann kriegen wir einen Anker in der Welt Gottes, der bleibt und der Beständigkeit hat und der nicht hin und her weht mit irgendwelchen tagesaktuellen Nachrichten, die verhauchen, die wichtig sind und morgen dann unwichtig sind. Nein, wir kriegen Ewigkeit in unser kleines Leben. Ewigkeit. Es gibt ja von Marie Schmalenbach dieses Lied, diese Liedstrophe, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein, dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Darum geht's. Oder modern, Thea Eichholz, CD, gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Lass mich nicht in dieser kleinkarierten Innerweltlichkeit eingesperrt bleiben. Bitte nicht, bitte nicht. Reiß den Horizont auf. Du willst mir den Himmel schenken. Das ist viel besser. Begegne dem lebendigen Gott. Atmen seine Luft. Merken, das tut uns gut. Zu merken, welche Würde, welche Größe der lebendige Gott uns gibt, dass er uns den Himmel geben möchte. Und das geht ja so schnell zum Himmel. Haben Sie sich auch den Eindruck, das geht so wahnsinnig schnell. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit rennen wir auf den Himmel zu. Der lebendige Gott mit seiner Heilsgeschichte kommt uns entgegen. Jeder Tag, der verrauscht, ein Tag näher der Wegnahme seiner Gemeinde. Doch für Sie und mich persönlich, jeder Tag. Und was ist ein Tag? In einer unglaublichen Geschwindigkeit marschieren wir auf den Himmel zu. Beim Vorbereiten wurde ich erinnert an die Liedstrophe, die man auf den Grabstein des großen dänischen Philosophen Søren Kierkegaard geschrieben hat. Eine Liedstrophe von Hans Adolf Brorson, wo eine kurze Zeit, dann ist es gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann werd ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Es geht so schnell. Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit, aber nicht in der drohenden Kulisse, nein. In dem Geschenk, das Gott uns kleinen, mickrigen Menschen macht. Buch Prediger, erinnern sich, er hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. In so kleine sterbliche Wesen wie Sie und mich, Ewigkeit ins Herz gelegt. Fuhr doch ein LKW vor mir her, mit der schönen Aufschrift, dieser LKW enthält eine Ladung Zukunft. Ich weiß bis heute nicht, was die Firma vertreibt, keine Ahnung, vielleicht den größten Schrott, bitte legen Sie mich nicht fest. Ich habe es versucht rauszukriegen, damit ich nicht in die Pfütze tappe heute Morgen. Es ist mir nicht gelungen. Aber das Thema ist gut. Eine Ladung Zukunft. Matthäus 7, das ist nicht nur eine Ladung Zukunft, das ist die Ladung Zukunft. Das ist die Ladung Zukunft. Der Himmel ist Ihre Zukunft, der Himmel. Und jetzt kommt der Bergprediger und spricht mit uns über den Himmel. Was sagt uns der Bergprediger? Zuerst entdecken wir, der Bergprediger, das ist der, der allein vom Himmel kommt. Der allein vom Himmel kommt. Wir haben uns ja so daran gewöhnt. Bitte, wenn Sie mal überlegen, was der Mann hier sagt, der da beim See Genezareth steht, was der sich anmaßt, sagen zu können, das ist unglaublich. Er maßt sich an, aus der Welt Gottes zu kommen und er maßt sich an, wir kommen gleich noch drauf, dass er im Himmel das letzte, das entscheidende Wort zu sagen hat. Er ist vom Himmel gekommen, er ist der, der allein vom Himmel gekommen ist, der Bergprediger. Und er ist auch der, der weiß, dass es den Himmel gibt. Wissen Sie, bei allem Respekt auch für manche moderne evangelikale Literatur zum Thema Himmel. Darauf verlassen möchte ich mich nicht, wer irgendwann was geträumt und gesehen hat. Aber mein Herr mir sagt, dass er vom Himmel kommt und mir den Himmel beschreibt und mir sagt, wie es im Himmel ist, darauf kann ich mich verlassen. Es gibt ihn, den Himmel. Und wenn alles in dieser Welt vergangen sein wird, alles vergangen sein wird, dann wird das, was eigentlich Bestand hat, noch sein, nämlich der Himmel. Und er ist auch der, das erfahren wir hier, der allein im Himmel das entscheidende Wort zu sagen hat. Mit aller Selbstverständlichkeit stellt sich Jesus dahin und sagt, ihr, die mit ihr zuhört, ihr werdet alle einmal vor mir auftauchen, vor mir im Himmel, und werdet Eingang begehren ins Himmelreich. Und ich, Jesus, werde es entscheiden. Wer kann nur so reden? So kann nur und ausschließlich der lebendige Gott reden. Auf diesem Berg am See Genezareth stand der lebendige Gott, Jesus Christus. Er sagte, ihr kommt alle zu mir und ich entscheide, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Es gibt solche, die werden in den Himmel kommen und es wird solche geben, zu denen werde ich sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Und er ist der, verstehen Sie, er ist der, der allein uns den Himmel öffnet. Wie wollen Sie und ich den Himmel aufkriegen? Mit welcher Handhabe wollen Sie den Himmel bewegen? Mit welchem Schlüssel wollen Sie ihn aufschließen? Nur Jesus kann uns den Himmel öffnen. Und er ist genau dafür gekommen, dass er uns allein in den Himmel führt. Er allein führt in den Himmel. Und während er auf dem Berg steht, weiß der Bergprediger doch, wie er das tun wird, wie ihm das gelingen wird, seine Leute, seine Jünger, seine Menschen, seine Gemeinde in den Himmel zu führen. Er weiß es doch. Es wird die Stunde kommen, an der er erhöht sein wird, an diesem Kreuz auf Golgatha, an dem er aussprechen wird, endlich aussprechen wird und aussprechen kann. Es ist vollbracht, es ist bezahlt, es ist alles geschafft. Und dann zerreißt der Vorhang im Tempel von oben an bis unten aus. Und dann ist die Tür auf zum Himmel. In der personalen Gemeinschaft mit Jesus. Aber dahinter steckt doch das Faszinierende. Und ich glaube, mit Ihnen, Sie können es genauso wenig begreifen wie ich. Nämlich das Faszinierende, dass er Sie und mich im Himmel haben will. Können Sie es irgendwie verstehen? Dass ihm das so wichtig ist, dem Vater, dem Sohn, in diesem Werk des Geistes so wichtig ist, dass er alles investiert, damit Sie und ich in den Himmel kommen. Letzte Woche musste ich ganz schnell für eine außerordentliche, dramatisch, spannend, Sitzung an den Frankfurter Bahnhof, und ich wusste das nicht, bin ja nicht so in dem Metier zu Hause. Da gibt es ganz viele Gebäude um den Frankfurter Bahnhof, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als so kleinen Sitzungsteams für wenige Stunden ein Quartier zu bieten. 6 Stockwerke hoch, nur Leutchen, die tagen, abends wieder rausrauschen. Ich kam pünktlich an, marschierte rein in dieses Gebäude, suchte meine Position, wo ich hin muss. Ein freundlicher Mensch nahm mich in Empfang, sagte, Sie sind der Erste von der Truppe. Sag mal, wissen Sie, sagte er, wissen Sie, dass von Ihrer Sorte in der ersten Etage auch noch welche sitzen? Ich sagte, nein, keine Ahnung. Ja, da ist die und die Vereinigung. Ich sagte, oh, ist interessant, gehen wir da mal runter. Und dann merkte ich, irgendwas stimmte bei diesem Mann nicht. Er guckte mich an und sagte, glauben Sie, dass da oben vielleicht doch einer die Strippen zieht? Und er war schon wieder weg, und nachher dachte ich, guter Mann, wenn du wüsstest, der zieht nicht nur die Strippen. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig, dass es den großen, allmächtigen Strippenzieher gibt. Ach, schade, dass du schon wieder weg bist. Wenn du wüsstest, was für ein Interesse der an dir hat. Der zieht nicht nur die Strippen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was der will. Der will, dass du mit ihm im Himmel bist. Und der Bergprediger steht dort auf dem See, am See Genezareth, und sagt uns das, ich will, dass ihr mit mir im Himmel seid. Deswegen bin ich da. Und ich will, dass ihr euch nicht auflöst in dieser kleinkarierten Innerweltlichkeit. Und ich will, dass ihr euch nicht so zumüllen lasst von all dem vielen alltäglichen Kram, was in so kurzer Zeit so dermaßen nebensächlich sein wird. Weil ihr doch nur noch die paar Jahre und Jahrzehnte durchhalten müsst, bis ihr bei mir sein dürft. Atmet mit mir heute schon das Glück. Wir dürfen den Himmel. Wir dürfen in den Himmel. Und dann passt da meine ganze kleine irdische Welt und meine Not und meine Sorgen, meine Kämpfe und all das mit rein. Diesen großen Horizont, diesen großen Horizont. Er will, dass ich in den Himmel komme. Was ist das ein Geschenk? Jetzt könnten wir ja eigentlich aufhören. Aber es gibt ein Problem. Dieses wunderschöne Geschenk, das widerspricht so kolossal meiner Neigung, meiner Prägung, dass es mir nicht gelingt, dieses Geschenk zu halten. Dieses Geschenk, personale Gemeinschaft mit dem Christus und durch ihn den Himmel geschenkt bekommen zu haben, ich kann das nicht halten. Und deswegen drifte ich, der Christusmensch, der Jesusmensch, immer wieder ab, in Wege, die nicht in den Himmel führen. Und jetzt steht mein Herr, weil er mich im Himmel haben will, warnend vor mir, weil er mich im Himmel haben will, dass ich nicht auf diese Wege einschwenke, die meiner Neigung entsprechen. Was entspricht denn meiner Neigung? Meiner Neigung entspricht zum Beispiel der breite Weg. Ganz klar. Meiner Neigung entspricht der breite Weg. Der breite Weg, verstehen Sie? Wir kennen dieses Bild, manche von Ihnen haben sie noch als im Schlafzimmer hängen, nicht wahr? Die beiden Wege, ganz klar. Das ist gar nicht so einfach, das mit dem breiten und dem schmalen Weg. Weil wir immer nur denken, der breite Weg, das wäre der Weg des Weltmenschen. Das ist so ganz eklige Sachen, was sie alles machen. Und bah, furchtbar. Auf der anderen Seite dieser kleine, schmale Bergpfaden. Dann komme ich da in den Himmel hinein und arbeite mich langsam, mühsam hoch bis ins Paradies. Das steht alles gar nicht da. Einer der Ausleger sagt, wenn wir das so auslegen, dass auf der einen Seite der böse Weltmensch auf dem breiten Weg stampft und der Christusmensch entsagungsvoll auf dem schmalen Weg seinen Kampf kämpft, dann ist alles verloren, Zitat, ist alles verloren. Dann ist das Wort, dieses Wort in seinem eigentlichen Sinn betrogen. Wunderbar hat es Thielicke beschrieben. Thielicke hat einen seiner großen Vorträge über die Bergpredigt so beschrieben. Er hat gesagt, beim breiten Weg, da müssen Sie sich vorstellen, beim breiten Weg, da gibt es viele Verkehrsschilder. Und auf diesen Verkehrsschildern stehen Bibelverse. Und auf diesem breiten Weg, der ist plakatiert mit Vokabeln wie Ewigkeit und Gott und Glaube und Christentum. Der breite Weg, das ist der Weg, wo Thielicke gesagt, da wird es mir unbehaglich, wenn ich den schon höre. Das ist der Weg, wo ich das große christliche Projekt durchziehe. Der große christliche Hochweg, sagt er. Breit, anerkannt, wertvoll, ordentlich. Christentum im eigentlichen Sinn. Werte, Anstand, Gottesdienst, Religion. Alles wunderbar. Bauen, stabilisieren für eine Gesellschaft. Herrlich. Wohin führt es? Jesus sagt es, das führt in die Verdammnis. Das kann doch nicht sein. Wissen Sie, wer auf dem breiten Weg ein Experte des breiten Weges war? Ein Experte des breiten Weges war Paulus. Mit welchem Engagement ist dieser Mann auf dem breiten Weg unterwegs gewesen, aus der jüdischen Perspektive? Welche Anerkennung hat er genossen? Welchen Respekt? Welche Intensität seines Lebens hat er hineingelegt? Und dann sagt er im Philipperbrief, und dann ist mir vor Damaskus der Christus erschienen. Und seitdem weiß ich, mein breiter Weg war was? Jetzt müssen wir sprachlich das ein bisschen entschärfen, nicht wahr? Es war Dreck. Es war Dreck. Und dann hat ihn der Christus wohin geführt? An diese enge Pforte. An diesen schmalen Weg, wo nicht viele da sind. Aber wo er allein am Christus hängt. Meiner Neigung entspricht es, auf den breiten Weg zu gehen. Und der Neigung dieser Welt entspricht es, auf den breiten Weg zu gehen. Mit welcher Schärfe spricht hier Jesus seine Leute an? Und das merken sie, ich denke, sie merken das. Da ist die Quelle, da ist die Quelle. Matthäus 7 ist die Quelle für den Galaterbrief nachher. Und Apostel Paulus mit ganzer Klarheit sagt, halte dich absolut ohne jede Abstriche an die Gerechtigkeit allein aufgrund des Glaubens an die Gnade. Mische nicht, mach aus Glauben an Jesus nicht Religion des Christlichen. Das ist meine Neigung, das ist unsere Neigung. Dann geht es gerade weiter. Da kommen diese Früchte. Und das Bild ist uns ja bekannt, der fruchttragende Baum. Trauben und Feigen werden benutzt, die großen Israel-Bilder. Und das Gemeine ist doch, bitte lesen den Text nochmal nach, der ist wie alle Jesus-Texte, unschlagbar. Das Gemeine ist doch, dass bei denen, um die es da geht,
dass die Früchte so gut aussehen. Die machen doch gar nichts Schlimmes. Das ist doch gar nicht irgendwas Ekliges, Fieses, Gottloses, Teuflisches, sondern was sie machen, ist Kernbestand innerhalb der christlichen Szene. Die stehen vor dem lebendigen Gott und sagen ihm doch, Herr, wir haben in deinem Namen geweissagt, wir haben in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, wir haben in deinem Namen Wunder getan. Wir waren tätig, würden wir heute sagen, im Verkündigungsdienst, im Befreiungsdienst, im Heilungsdienst. Wir waren voll in der Kernkompetenz christlichen Glaubens, hoch engagiert dabei. Ich kenne euch nicht. Was ist denn da abgelaufen? Das waren keine losen Herr-Herr-Sager, die nichts getan haben. Doch, etwas haben sie nicht getan. Was denn, Herr? Was haben die denn nicht getan? Was haben die nicht getan, was du getan haben wolltest? Ich wollte, dass sie den Willen meines Vaters tun. Aber das war's doch. Unglaublich viel rührend waren die. Wisst ihr denn nicht, was der Wille meines Vaters ist? Johannes 6, 1. Johannesbrief. Das ist der Wille meines Vaters. Dass ihr an mich glaubt. Dass ihr mir vertraut. Dass ihr an mir hängt. Und zwar ununterbrochen mit allem, was ihr seid und tut. Ununterbrochen. Und wenn ihr rausgeht aus dieser Vertrauensbeziehung, dann könnt ihr das Frömmste tun. Und es wird euch den Himmel entwenden. Johann Albrecht Bengel, der große Auslehrer mit seinem Gnomon, hat an dieser Stelle einen Satz eingefügt. Da wird es ihm ganz gruselig. Der sagt hier zu diesem Vers 22, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Schreibt er, ich ergänze, haben wir nicht Erklärungen und exegetische Bemerkungen über die Bücher des Alten Neuen Testamentes geschrieben? Haben wir nicht vorzügliche Predigten gehalten? Wissen Sie, was er macht? Er nimmt sich. Er nimmt sich mitten in dieses Risiko hinein, dass gerade bei dem, was er jetzt tut, in dem Moment tut, dass das unter Überschrift stehen könnte, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Das Entscheidende ist, diese Vertrauensbeziehung zu Christus und die widerspricht meiner Neigung. Was entspricht meiner Neigung? Es entspricht meiner Neigung, von meiner Seite aus die Sachen zu präsentieren, hinzukriegen, das zu schaffen, für mich und aus mich und von mir. Und das ist eben so, das sind sie, meine Werke, meine Teilhabe am Verkündigungsdienst, am Befreiungsdienst, am Heilungsdienst. Herr, da haben wir schon was hingekriegt, wir beide miteinander, ne? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Und das Dritte? Es widerspricht kolossal unserer Neigung, dem Wort unseres Gottes zu vertrauen. Alle Wörter dieser Welt sind uns im Durchschnitt viel wichtiger als das Wort unseres Gottes. Was tun wir uns schwer? Nicht etwa das Wort Gottes zu hören, das sind wir ja gut trainiert und konditioniert, sondern tatsächlich uns auf Worte unseres Gottes zu verlassen. Jede Tagesanalyse eines Aktienpaketes scheint uns aussagekräftiger zu sein als eine Verheißung unseres Gottes. Und damit bauen wir ununterbrochen auf Sand. Ununterbrochen auf Sand. Das ist unsere Neigung. Am Freitag musste ich zu einem Vortrag auf die Schwäbische Alb. Und ich dachte, wenn ich da schon hin muss, dann muss ich wenigstens was Vernünftiges hören auf dem Weg da hoch. Ich dachte, Freitagabend da hoch, 2 Stunden, das reicht fürs Requiem von Johannes Brahms. Da habe ich mir das angehört. Wieder mal. Ich habe es schon mal erzählt. In der etwas schäbigen Qualität eines Auto-CD-Players, aber immerhin. Da kommt dieser Chor wo Jesaja 40 vertont wird, alles Fleisch ist wie Gras. Alles Fleisch ist wie Gras. Und ich kenne das Stück doch schon, verstehen Sie? Und ich wusste schon, jetzt kommt es gleich. Und doch hat es mich dann wieder so erwischt, dass ich zugeben muss, mache ich ja nur hier im kleinen Kreis, zugeben muss, dass ich ganz kurz aufpassen musste, unseren Dienstwagen der Spur zu halten. Alles Fleisch ist wie Gras. Und dann kommt mit einem Donnerschlag des Chors und des gesamten Orchesters das Gegengewicht rein. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Da ist der ganze Schmus weg. Oh, das tut so gut. Aber es entspricht nicht meiner Neigung. Und jetzt fragen wir uns natürlich miteinander, warum ist Jesus an dieser Stelle so knochenhart? Warum lässt er da keinen Spielraum? Warum sagt er nicht, ach ja, ist nicht so schlimm, lauf ruhig weiter. Bisschen Sand, bisschen Fels ist auch okay. Ein bisschen menschliches Mittun, und Hauptsache du hängst doch irgendwie an mir. Schmaler Weg, breiter Weg, wir legen die zusammen, wird schon irgendwie. Warum ist er so knochenhart? Warum ist das einer der Texte, die entweder oder sagen, von Anfang bis zum Ende? Warum? Und das muss uns je länger, desto mehr in unsere geistliche Existenz hineinkommen. Er ist deswegen an dieser Stelle so ganz krass im Entweder-Oder. Weil es hier um die Ehre seines Vaters geht. Es geht um den lebendigen Gott. Und da mischt ihm niemand mit. Und da gibt es keine Schwiererei. Entweder ich setze auf den Weg, den der Vater bestimmt hat, oder ich bin raus. Es geht um die Ehre des lebendigen Gottes. Und es geht um das hundertprozentige gültige Erlösungswerk des Sohnes Jesus Christus, an dem keiner von uns auch nur in irgendeiner Art und Weise mitmachen kann. Nicht auf dem breiten Weg und nicht mit Herr sagen und schon gar nicht mit Sandhäusern. Und es geht um Sie und um mich. Wie wollen Sie und ich wirklich glücklich werden, wenn das Ding auch nur mit einem Promille an Ihnen und an mir hängt? Nein, Jesus ganz allein. Nur der schmale Weg an Jesus hängen. Nur bitte an ihn glauben. Und nur auf sein Wort gegründet. Und nur so kriegen Sie Glück und kriegen Sie Frieden und kriegen Sie eine Vorfreude und können Sie getrost in die Zukunft marschieren, weil das Ding eben dann nicht an Ihnen und nicht an mir hängt. Deswegen Gott sei Dank, dass er so massiv gegen meine Neigung operiert, damit ich nicht auf den breiten Weg abrutsche, damit ich nicht in irgendeiner Art und Weise doch wieder mein eigenes kleines Werk baue und nicht weiterhin auf den Sand setze, was sein Wort angeht. Also, was wird Jesus tun? Was wird er mit Ihnen, mit mir machen? Er wird mit Ihnen und mit mir ein Programm durchführen. Das mag ein paar Jahrzehnte dauern, aber das zieht er durch. Dieses Programm hat die schlichte Überschrift Jesus allein. Jesus allein. Da läuft es hin. Dass je länger Sie und ich mit Jesus unterwegs sind, immer klarer, immer reiner, immer eindeutiger es auf das eine ankommt. Es geht nur und ausschließlich um Jesus und mit diesem Jesus. So steckt in Matthäus 7 das drin, was nachher die Reformatoren ausgearbeitet haben. Dieses Solus Christus, allein der Christus. Er ist dieser wunderschöne, schmale Weg. Er ist der Weg. Und dann werden wir voller Freude und voller Einseitigkeit, der Genuss der Einseitigkeit, und auf den schmalen Weg begeben. Ja, manche werden sagen, übertreibt, ihr seid einseitig. Manche werden es auch als Stolz, als Überheblichkeit empfinden, als Spinner und extremistisch, weiß der Geier was. Es bleibt dabei. Keine Vermischung zwischen Religion und Evangelium. Solus Christus. Schmaler Weg. Und dann werden wir uns festhalten. Und es ist sola fide, allein glauben, allein das Vertrauen immer ernster nehmen. Nein, für all die, die wieder Angst haben, wir könnten faul und nachlässig werden. Paulus, der Experte war für sola fide, hat gesagt, ich habe mehr geschafft als sie alle, Klammer zu, 1. Korinther 15. Keine Sorge, der Glaube ist in der Liebe tätig, ganz klar. Aber er baut sich keine neuen Gebäude, mit denen man sich präsentieren kann vor dem lebendigen Gott, sondern aus dieser Vertrauensbeziehung zum Christus tätig. Setzt auf Christus allein. Setzt auf den Glauben allein. Und wir werden zunehmend einseitiger, was die Worte Gottes angeht. Sie werden uns immer wichtiger. Ich habe in diesen Tagen einen schönen Satz von Bonhoeffer gelesen. Da schreibt dieser Mann ziemlich am Ende seines irdischen Lebens, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Sie wird mir täglich wunderbarer. Es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Genau. Dann werden wir auf Gottes Wort setzen. Sola Scriptura. Allein Jesus. Allein Jesus. Und wenn so dieser Ewigkeitstext vor uns steht, dann merken wir, der Text, der will in mir eine Freude hervorbringen. Freude. Ich darf durch Jesus in den Himmel. Er stellt mir eine Warnung vor Augen, Andreas. Vorsicht, deine Neigung. Vorsicht, deine Neigung. Hüte dich, auf die alten, falschen Wege einzuschwenken. Er sagt mir, wie es nicht geht. Und er gibt mir einen klaren Auftrag, wie es geht. Ganz einseitig. Schmaler Weg, an Jesus hängen, auf seinem Wort stehen. So gehe ich Richtung Himmel. Schnell. Sehr schnell. Und so komme ich auch in den Himmel. Gott sei Dank. Lad sie ein, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, jetzt wollen wir dir zuallererst danken, dass du aus dem Himmel gekommen bist und dass du uns den Himmel erklärt hast und dass du uns in Sterben und Auferstehen den Weg zum Himmel eröffnet hast und dass, wenn wir an dir hängen, wir auch den Himmel haben und in den Himmel kommen. Und dass du unser kleines irdisches Leben mit Ewigkeit beschenkst, das ist in unserem kleinen Leben kaum zu fassen. Und doch ist unsere Seele, unser Herz, unser Kopf voll von Dank dafür. Und so legen wir das bisschen irdisches Leben, was wir haben, in deine Hand. Bitten dich, dass du es gnädig mit uns machst in diesen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Und dass du uns auf diesem Weg in den Himmel bewahrst. Bewahr uns vor diesen alten Neigungen des breiten Weges, der Präsentation und dem Vertrauen und auch der Sandbauten ohne dein Wort. Bewahr uns vor diesen alten Neigungen. Und lass es immer klarer, immer reiner werden, dass wir ganz an dir, Herr Jesus, hängen. Am schmalen Weg, an dir dem Weinstock, auf dich dem Felsen, auf dich dem Wort. Und schenk uns das in diesen Tagen, wo auch durchs Äußere manch eine Gedanke auch Richtung Ewigkeit und Himmel geht, dass du unser Herz gewöhnst an die Ewigkeit. Und dass wir es auch sagen und glauben lernen, dass wir das von dir erbitten, dass das Kleine klein und das Große wirklich groß werde. Und so danken wir dir von Herzen, dass wir mit dir auf dem Weg sind in den Himmel. Wir beten dich darüber an, preisen dich, unseren Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.